Und 48,5 Minuten Radio der Zoll auf der 107.9 und ebenso im Internet mit der Adresse www.radiodersoll.es. Und wie für den heutigen 26. Februar angekündigt, kommen wir jetzt zu unserer Kunststunde mit Bernd Fischer und den begrüße ich bei mir im Studio. Hallo Bernd, schönen guten Nachmittag.
Hallo Peter.
Bernd, du hast uns, glaube ich, heute, ich habe schon mal so ein bisschen geluckt, ein überaus interessantes Thema mitgebracht. Worum wird es jetzt gleich gehen bei dir?
Naja, also ich betrete da mal ganz dünnes Eis, denn es geht heute um Frauen in der Kunst. Oder, wenn wir das genauer sagen wollen, um Frauen als Kunstschaffende. Da stellt sich die Frage, können Frauen das überhaupt? Also gute oder bedeutende Kunst schaffen? Oder bleiben sie immer nur Modell? Denn als Modell sind sie ja allgegenwärtig in der Kunst.
Und in der Tat, Bernd, wenn ich mal so zurückblicke, ohne jetzt alle Titel deiner Sendungen der vergangenen Zeit im Kopf zu haben, aber ich glaube, wenn wir uns über einzelne Künstler oder auch Kunstrichtungen unterhalten haben, wir haben auf jeden Fall immer wesentlich mehr über Männer als über Frauen gesprochen.
Richtig, also gut wie gar nicht, nicht? Es tauchen ab und zu mal ein paar Namen auf, so wie Refkin oder so, aber das waren dann auch oft Künstlerinnen, die nur in einer Bewegung zum Teil teilgenommen haben oder dann eben auch mit Künstlern verheiratet waren. Aber es geht eben genau heute mal um dieses Thema. Also gibt es so eine Art Frauenkunst oder warum kommen Frauen als Künstlerinnen eigentlich nicht so zur Geltung? Kunst, sagt der Volksmund jedenfalls, kommt ja von Können. Und es gibt schon rein sprachlich zwar Könner, aber keine Könnerinnen oder Könnenen. Und selbst bei der Kochkunst, und das sehe ich durchaus, Peter, als eine Kunst an, sind an der Spitze doch fast nur Männer zu finden, also Köche. Oder gibt es ein, zwei oder drei Sterne Köchinnen? Also mir sind jedenfalls keine bekannt.
Also allenfalls mir würde die Sarah Wiener einfallen, weil man die auch ganz häufig im Fernsehen
sieht. Ja, nur deshalb. Nur deshalb, nicht? Genau. Weil sie im Fernsehen ist und eigentlich öffentlich wirksam sich präsentieren konnte. Aber vielleicht auch dort, das ist schon eine Frage, ist sie jetzt wirklich wegen ihrer Kochkunst dort oder in ihrer Rolle als Frau, also so eine Art auch ein bisschen Quotenköchin, die Vermutung liegt ja auch nahe. Aber bleiben wir vielleicht heute mal bei der bildenden Kunst. Es fällt auf, dass unter den 20 ersten Künstlern beim bekannten Ranking Kunstkompass sich gerade mal 3 Frauen befinden. Und vor wenigen Jahren wurde ja dieses Museum Frieda Burda gegründet und die bringen ja eigentlich die berühmtesten Künstler immer in Ausstellungen oder zeigen sie. Und es gibt dort eine Künstlerliste und von den 77 Künstlern dort gibt es nur 7 Künstlerinnen. Und der jährlich vergebene avantgardistische Turner Prize zum Beispiel, der Tate Gallery, der wurde... Und zwar sind das jetzt Zahlen bis 2009, die neuen kenne ich nicht, von 3 Frauen und 22 Männern gewonnen. Und weniger als 3% der Künstler im Museum of Modern Art in New York waren 1993 zum Beispiel Frauen. 83% aller Akte hingegen, die dort also die Wände schmücken, waren weiblich. Ich habe so eine Untersuchung gefunden zur Frauenpräsenz in Düsseldorfer Kunstinstitutionen von 1999, also schon ein bisschen älter. Und das ergab beispielsweise in der Kunsthalle, dass dort in den letzten 30 Jahren 167 Einzelausstellungen von Männern es gab und nur 8 Einzelausstellungen von Frauen. Das ist ein Anteil von 4,6%. Also wenn man sich diese ganzen Zahlen so mal vergegenwärtigt, dann muss man fragen, was ist eigentlich los? Also interessieren sich Frauen nicht für Kunst oder liegt es an den Genen oder werden die Frauen unterdrückt? Verhindert also ein allgegenwärtiges Patriarchat die künstlerische Entfaltung der Frau? Und wird eine emanzipatorische Kunst von Frauen nicht eine Kunst für Frauen, also so eine Art Frauenkunst? Unser Oberkünstler Gerhard Richter hat mal in dem Zusammenhang gesprochen von Hausfrauenkunst. Und das meinte er durchaus sehr abfällig. Gut, sollte es also so eine Hausfrauenkunst oder eine Frauenkunst geben, dann würde es mich persönlich auch nicht sehr interessieren. Also wenn ich mir so Frauenzeitschriften angucke oder typische Frauenbücher, es könnte auch eine Erklärung darin liegen, dass sie die Kunst von Frauen oder die Frauen herstellen, vielleicht auch sehr unterscheidet von einer Kunst, die Männer herstellen, und die, dass das auch mit ein Grund ist, warum sie nicht so sehr nach vorne kommen. Es gibt aber noch eine andere Vermutung. Und zwar hat die deutsche Schriftstellerin Irmtraut Morgner mal gesagt, ich zitiere, der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. Zitat Ende. Und da ist was dran. Also wer sich auf dem Kunstmarkt bescheiden gibt, der geht unter. Alpha-Tiere überall, die sich aufplustern und schlaue Sprüche klopfen, damit die Medien was zum Zitieren haben. So nach dem Motto von Damien Hirst, lernen heißt siegen lernen. Oder man gibt sich geheimnisvoll wie Neo Rauch, unser junger, naja, jung ist er jetzt nicht mehr, schon über 50, aber ein bekannter deutscher Künstler, der einfach nichts sagt. Nicht? Der lässt andere über sich reden und das reicht in seinem Fall auch. Versuchen wir also heute mal das Thema Frauen und Kunst ein wenig aufzubröseln. Also fangen wir mal mit dem Interesse an. Ich schätze den Anteil weiblicher Besucher bei Vernissagen und Ausstellungen auf 80%. Oft kommen Männer nur als Begleiter ihrer Frauen mit zur Eröffnung. Frauen sind viel interessierter an Kunst als Männer. Aber es kaufen viel mehr Männer ein Kunstwerk als Frauen. Was sie sehr interessiert, das wollen sie besitzen. Und Frauen wollen schauen und selbst produzieren, aber nur selten kaufen. Das jedenfalls ist meine Erfahrung.
Und du hast ja lange Zeit auch eine Galerie gehabt. Ist das da tatsächlich so? Hast du auch persönlich diese Erfahrung
gemacht? Deswegen habe ich es geschrieben. Das ist jetzt meine Einschätzung aufgrund meiner früheren Tätigkeit.
Es ist ja wirklich erstaunlich. Also auch die Zahlen, wenn du sagst, also so rund 80% der Besucher sind Besucherinnen. Aber wenn jemand kauft, sind es wiederum überwiegend die Männer. Aber vielleicht sind die dann nur die Geldgeber und kriegen von ihren Frauen den Auftrag, du, kauf das mal.
Nee, also ich würde, ich möchte das so ausdrücken. Gekauft wurde meistens von Paaren. Und zwar, wo beide Teile kunstinteressiert sind. Ein Kauf klappt eigentlich nie, wenn jetzt nur die Frau sich für Kunst interessiert oder nur der Mann. Nicht? Dann hält der eine immer den anderen zurück, denn wir reden jetzt ja auch so um Summen, 1000 Euro und aufwärts. Das gibt man nicht mal eben so aus, sondern da muss es da schon so einen Gleichklang geben dabei. Ich habe aber auch oft Bilder an einzelne Männer verkauft, aber ganz selten, wirklich sehr selten, an eine einzelne Frau. Meistens an Paare. Gut, also auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass Frauen sehr, sehr interessiert sind an Kunst. Das zeigt sich auch zum Beispiel in diesen Malkursen der Volkshochschule, nicht in den Aquarellkursen. Also dort sind Männer wirkliche Exoten. Dann heißt es immer, oh wie schön, ein Mann ist hier unter uns. Nicht? Und wenn Paare gemeinsam Urlaub in der Toskana oder in Andalusien machen, dann besucht die Frau vielleicht einen Aquarellkurs und der Mann legt sich derweil an den Strand oder besucht die nächste Bar. Dabei in der Kunstszene selbst sind Frauen zahlreich und einflussreich wie nie. Galeristinnen gestalten heute Karrieren und Preise. In den Museen übernehmen zunehmend Frauen die Leitung. Die Documenta wurde schon zum zweiten Mal jetzt in ihrer fast 60-jährigen Geschichte von einer Frau kuratiert. Die detailreichste Studie zur Situation von Frauen in Kunst und Kultur hat der Deutsche Kulturrat 2004 auf Bitten der Kultusministerkonferenz erstellt. Sie bezieht sich dabei auf Erhebungen aus den Jahren 95 bis 2000. Und danach sind die Studentinnen an den Kunsthochschulen mit etwa 60% klar in der Überzahl. Ich habe jetzt keine sehr ganz neue Zahl recherchiert, aber ich weiß jedenfalls, dass dieser Anteil heute noch erheblich höher ist, weit über 60%. Und bei Preisen und Stipendien liegen junge Künstlerinnen und Künstler noch gleich auf. Aber dann öffnet sich die Schere. Ein Teil der Künstlerinnen wird unsichtbar. Während Männer ihren Verdienst steigern, stagniert das Einkommen ihrer Kolleginnen. Noch vor 10 Jahren war nur jede 5. Professur mit einer Frau besetzt. Heute ist an der Berliner Universität der Künste zum Beispiel 1/3 der Professorenschaft weiblich. Allerdings werden nur 3 von den bundesweit 19 Kunsthochschulen von einer Rektorin geleitet. Das muss man auch sehen. Also in der ganz obersten Ebene herrschen dann doch die Männer. Wenn Renommee im Spiel ist, sagt zum Beispiel Leonie Baumann, das ist die Rektorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, also wenn Renommee im Spiel ist, dann besetzen immer noch Männer den Job. Sie vermutet, dass viele ihrer Studentinnen nach dem Abschluss im Familienknick hängen bleiben. Der globalisierte Kunstbetrieb erfordert ein hohes Maß an Mobilität. Während Spitzenverdiener wie Damien Hirst oder Jeff Koons mit der ganzen Familie reisen, bleibt die Berufseinsteigerin eher in der Nähe ihrer Kinder. Am deutlichsten ist die Veränderung in den Museen zu spüren, auch wenn die ganz großen Tanker von Männern geleitet werden. Von den 18 führenden Kunstmuseen, zum Beispiel, die sich einmal zum Leipziger Kreis zusammengeschlossen haben, werden heute 4 von einer Frau geleitet. In Chemnitz, Karlsruhe, Düsseldorf, immerhin, und demnächst Stuttgart. Zählt man die Kunsthallen und Kunsthäuser hinzu, dann steigt die Zahl auf 11 Direktorinnen. Nach dem Bericht des Deutschen Kulturrates ist insgesamt 1/4 der Direktoren weiblich. In den großen Museumsverbänden führen Frauen einzelne Häuser, übernehmen die Stellvertreterposition oder sind als Kuratorinnen tätig. Im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt ist Gleichstellung kein Thema. In diesem Museum herrscht ein völlig ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Das reicht hin bis zu den Erwerbungen. Als Monika Sprüth vor fast 30 Jahren in Köln ihre Galerie eröffnete, lenkte sie die Aufmerksamkeit auf Namen wie Jenny Holzer, Cindy Sherman oder Rosemarie Trockel. Heute gehören diese Künstlerinnen der Galerie zu den Top-Verdienerinnen in der Kunstwelt. Aber das ganz große Spiel um die Millionen werde weiterhin von Männern gestaltet, sagt Sprüth. Ich zitiere sie. Ein Bild von Cindy Sherman wurde für über 2 Millionen $ verkauft. Ihre 9 Arbeiten liegen aber bei $500.000. Da fängt Jeff Koons erst an. Ist Jeff Koons bedeutender als Cindy Sherman? Naja, gut, wenn sie mich so fragt, könnte man sagen, ja. Aber die Lust an der Macht des Geldes konnte die Galeristin weder bei Sammlerinnen noch bei Künstlerinnen oder ihren Kolleginnen im gleichen Maß beobachten. Als Beispiel führt sie Damien Hirst an, der am ersten Tag der Finanzkrise fast 300 Werke bei Sotheby's in die Auktion gab, ohne seinen Galeristen einzuschalten. Das Spiel, dass der Preis des Werkes die Bedeutung des Künstlers manifestiert, spielen männliche Künstler gerne mit. Frauen eher nicht. In diesem Wettbewerb setzt sich aber nur durch, wer entschlossen genug ist. Man muss diese Macht wollen, sagt Sprüth. Man muss diese Machtspiele auch in der Konkurrenz mitspielen wollen.
Tja, ich hab's doch gesagt. Wir haben ein überaus interessantes Thema heute in der Kunststunde mit Bernd Fischer. Gleich hören wir mehr über Frauen als Kunstschaffende, über Frauen in der Kunstszene. Wir machen eine kurze Pause, melden uns gleich zurück. Das soll heute mit der Kunststunde von und mit Bernd Fischer und dem schönen Thema Frauenkunst. Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Tja, ich möchte jetzt vielleicht mal so einen kleinen historischen Rückblick wagen, denn das ist ja auch immer interessant, wenn man sich über die heutige Situation unterhält, muss man ja auch die Vorgeschichte eigentlich kennen. Und Künstlerinnen gab es schon sehr viel früher als erst im 19., 20. Jahrhundert. Bis zum 15., 16. Jahrhundert gab es noch keine Künstler oder Künstlerinnen im heutigen Sinne. Im Mittelalter sah man die Kunst als Handwerk an. Und dieses Handwerk war in Zünften organisiert. Die Frauen waren zu dieser Zeit in der Regel juristisch unmündig und ökonomisch abhängig vom Vater oder vom Ehemann. Manchmal hatten sie die Möglichkeit, den Zünften beizutreten. Aber wenn sich die ökonomischen Verhältnisse verschlechterten oder es einen Überschuss an Arbeitskräften gab, wurden sie meist aus den Zünften verdrängt. In der Regel stammten die kundschaftenden Frauen aus Künstlerfamilien und waren meist Töchter von Künstlern. Sie lernten und arbeiteten im familiären Betrieb. Da sie dort häufig anonym oder im Namen des Meisters arbeiteten, ist ihre Tätigkeit heute auch nur mangelhaft überliefert. Meist ist es gar nicht möglich, die Namen und Werke auszumachen. Außerdem passten sie sich künstlerisch den Vorgaben des Auftrags an, sodass im Nachhinein meist kein eigener Stil zu erkennen ist, was die Zuschreibung natürlich zusätzlich erschwert. Wollten sich Frauen künstlerisch bilden und kamen nicht aus einer Künstlerfamilie, dann war das Kloster eine Alternative. Viele Malerinnen, Illustratorinnen oder Textilkünstlerinnen, also ich meine jetzt so Stickerinnen und Weberinnen, waren Nonnen, die zum Teil für ihre künstlerischen Werke über die Klostergrenzen hinaus bekannt oder geschätzt wurden. Allerdings war das Kloster nur für Töchter höherer Schichten zugänglich. Im ausgehenden 13. Jahrhundert verlagerte sich die künstlerische Produktion und intellektuelle Bildung nach und nach aus dem Kloster heraus an die neu gegründeten Universitäten. Da Frauen jedoch nicht zu den Universitäten zugelassen wurden, hatten sie noch weniger Chancen, eine den Männern vergleichbare Bildung zu erlangen. Mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert vollzog sich eine Trennung zwischen Kunst und Handwerk und der Zunftzwang wurde aufgehoben. Man verstand den Künstler nun weniger als Handwerker, sondern doch nach und nach als intellektuellen Schöpfer, als kreativen Geist, der bei einem Meister in die Lehre ging. Dies setzte eine entsprechende Bildung voraus, die nicht nur die Künste umfasste, sondern auch Unterricht in den Fächern der Mathematik, der Perspektive, der Anatomie etc. Frauen war es nicht möglich, regulär in eine Lehre zu gehen, beziehungsweise sich die nötige umfassende Bildung erteilen zu lassen. Sie dienten den Künstlern höchstens als Modell oder als Objekt ihrer Werke. Während die Ausbildung der Künstler also professioneller wurde, blieben die Künstlerinnen auf sich gestellt und damit begrenzt in ihren Ausbildungsmöglichkeiten. Die Professionalisierung des Künstlerberufes wertete somit die Arbeit der kunstschaffenden Frauen gleichzeitig ab. Frauen sollten sich eher im familiären Bereich betätigen. Die neu gegründeten Kunstakademien, die es zuerst im 16. Jahrhundert in Italien gab, waren zunächst eher unorganisierte Vereinigungen. Man traf sich privat in den Häusern der Künstler, tauschte sich dort aus und zeichnete nach Modell- oder Gipsabgüssen. Eine nach Regeln aufgebaute Akademie, die Unterricht anbot und hierarchisch aufgebaut war, entstand während der Epoche des Manierismus, da man jetzt annahm, dass Kunst lehr- und lernbar sei. Manierismus stammt vom italienischen maniera, also die Art und Weise, die Manier, wie etwas gemacht wird. Und in der Kunstgeschichte bezeichnet das so die Übergangsform zwischen der Renaissance und dem Barock. Also die Kurse an den Akademien im 17. Jahrhundert boten zum Beispiel solche Programme Zeichnen nach antiken Skulpturen oder nach Modell an. Es gab Vorträge in Anatomie und Proportion, in Perspektive, in Clair Obscur, zu Deutsch eine Hell-Dunkel-Malerei. Das heißt also, ein Bild mit sehr starken Kontrasten. Nicht? Der Hintergrund, der ist dann fast schwarz, fast dunkel und dann wird Licht eingesetzt, um ein Gesicht besonders gut hervorzuheben. Das versteht man darunter. Frauen hatten zu diesen Kunstakademien noch immer keinen Zutritt. Sie blieben also von den Neuerungen auf dem Gebiet der Kunst ausgeschlossen. Einige Akademien nahmen in Ausnahmefällen eine berühmte Künstlerin als Ehrenmitglied auf, allerdings ohne die Möglichkeit eines Unterrichtsbesuchs, einer Lehrerlaubnis gar oder die Beteiligung an Ausstellungen. Für Frauen wurde somit die Grenze zwischen Professionalität und Dilettantismus immer deutlicher gezogen. Meist blieb ihnen nur eine private Malschule oder die Lehre bei einem Meister, was allerdings selten vorkam, wenn sie nicht das Glück hatten, einen solchen in der Familie oder im Bekanntenkreis zu haben. Abgesehen davon, dass die Ausbildung an einer Privatschule erheblich teurer war als der Unterricht an einer Kunstakademie, bedeutete der Ausschluss von den Akademien auch eine große Beeinträchtigung hinsichtlich des Umfangs der Ausbildung. Keine private Malschule konnte das umfassende Wissen vermitteln, das an den Akademien gelehrt wurde. So verwundert es nicht, dass Künstlerinnen wegen fehlender Exaktheit der Darstellung oder der Zeichnung kritisiert wurden. Darüber hinaus bemängelte man die ungenaue bzw. anatomisch falsche Darstellung von Körperproportionen. Für künstlerisch qualifiziertes Arbeiten fehlten den Frauen schlichtweg die Voraussetzungen. Zum Beispiel das Aktstudium. Theoretisch war es den Frauen möglich, Aktbilder von Männern zu kopieren. Allerdings war dies nur eine mangelhafte Alternative zu einem echten Modell. Dass Frauen in der Porträtkunst oft erfolgreich waren, kann unter anderem auch damit erklärt werden, dass sie die Köpfe im Gegensatz zu dem Rest des menschlichen Körpers ungehindert studieren konnten. Nicht selten schufen die Künstlerinnen selbst Porträts oder sie malten Blumen und Stillleben, also Bildinhalte aus dem für sie zugänglichen häuslichen Bereich. Historienbilder, die anatomisches Wissen voraussetzten, wurden nur selten geschaffen. Die meisten Künstlerinnen blieben auch bei der Malerei. Die Bildhauerei blieb eine typisch männliche Domäne, die abgesehen von exakten anatomischen Kenntnissen auch physische Kraft verlangte, die man den Frauen absprechen musste. Neben der Malerei blieben für die Frauen die Stickerei, die Weberei, die Mosaikkunst, die Porzellanmalerei, Glasmalerei, die Herstellung von Miniaturen, Medaillen oder Kopien. Als im 18. Jahrhundert der Status des Künstlers durch die Romantik nochmals gesteigert wurde, so auf den Rang des genialen Schöpfers, der auf eine lange Berufsgeschichte zurückblicken kann und seine Fähigkeiten an einer Akademie erlernt hatte, blieben die Frauen weiter ausgegrenzt und in den familiären Bereich gedrängt. Ein besonderes Handicap war dabei die Begleitpflicht. Eine Frau hatte sich draußen nicht allein aufzuhalten. Das kennen wir heute noch von Saudi-Arabien. Eine Zeitgenossin schrieb, ich zitiere, »Ich beneide die Leute um ihre Freiheit, allein spazieren gehen zu dürfen, sich auf die Bänke des Gartens der Tuilerien und besonders des Luxemburg setzen zu dürfen und vor den Schauläden der Kunstanstalten stehen zu bleiben, in die Kirchen und Museen hineinzugehen und des Abends in den alten Straßen herumzulaufen. Ja, darum beneide ich sie. Und das ist die Freiheit, ohne die man kein wahrer Künstler werden kann. Glaubt ihr vielleicht, man habe Nutzen von dem, was man sieht, wenn man immerfort in Begleitung ist und wenn man, um in den Louvre zu gehen, auf den Wagen, auf seine Gesellschafterin oder seine Familie warten muss? O verflucht, dann rase ich darüber, dass ich ein Weib bin. Zitat Ende. Für die Frauen, insbesondere für die Künstlerinnen, war die Begleitpflicht ein erheblicher Nachteil. Bedeutete es doch, auf wichtige Erkundungen und künstlerische Studien in der Landschaft oder in der Stadt zu verzichten oder immer begleitet und reglementiert zu werden. Käthe Kollwitz, die ja erst 1945 starb, berichtete, Zitat, »Wofür ich den Eltern immer sehr dankbar gewesen bin, das ist, dass sie Lise, also gemeint ist ihre Schwester, und mich stundenlang nachmittags in der Stadt umherstreifen ließen. Diese scheinbar planlose Bummeln war meiner künstlerischen Entwicklung sicherlich förderlich. Wenn meine späteren Arbeiten durch eine ganze Periode nur aus der Arbeiterwelt schöpften, so liegt der Grund dazu in jenen Streifereien durch die enge, arbeiterreiche Handelsstadt. Zitat Ende. Käthe Kollwitz, vielleicht an dieser Stelle, man kann jetzt im Moment gerade eine Ausstellung besuchen im Rando-Museum in Malaga mit Zeichnungen und auch Grafiken von Käthe Kollwitz. Dort kann man sich die dann auch mal im Original anschauen. Sie hat ja vornehmlich auch Arbeiter, verarmte, arme Leute porträtiert in Grafiken und so weiter. Und darauf bezieht sie sich hier. Dieses Herumstreifen in der Stadt ja, brachte sie dazu, einfach jetzt genau zu sehen und hinzugucken. Nicht? Wenn man weggesperrt ist oder immer nur mit einem bestimmten Ziel in die Stadt geht und noch begleitet wird und jetzt lass uns weitergehen und warum bleibst du hier stehen und so weiter. Diese Reglementierung, die verhindern dann natürlich auch das genaue Schauen.
Das können wir, glaube ich, auch sehr gut nachempfinden, so wie du das eben auch beschrieben hast.
Ja, ne? Richtig. So, aufgrund der gesellschaftlichen Zwänge war es jedoch in den meisten Fällen unmöglich, sich alleine auf Reisen zu begeben. Die Künstlerinnen wurden von der Mutter oder einer anderen weiblichen Verwandten begleitet.
Also man kann schon sagen, diese Käthe Kollwitz hatte auch so ein bisschen eine Ausnahmestellung eigentlich in der damaligen Zeit.
Ja, sie nahm sie sich, nicht, weil sie auch sehr verständnisvolle Eltern hatte. Ne? Vielleicht hat man den Eltern sogar vorgeworfen, sich nicht um die Kinder zu kümmern und die verwahrlosen zu lassen. Die laufen da alleine draußen rum. Käthe Kollwitz selbst sieht diese Freizügigkeit, die Eltern da einräumt, natürlich ganz anders.
Ihr hört Radio Das Soll auf der 107.9 oder möglicherweise auch mittels des Internets und der Adresse www.radiodassoll.es. Wir machen noch mal eine kleine Unterbrechung, sind aber in wenigen Augenblicken dann auch schon wieder zurück. Frauen in der Kunst, unser Thema in der Kunststunde. Und Bernd, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Was hast du an weiteren Informationen für uns?
Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen im 19. Jahrhundert stehen. Also das ist so ein Jahrhundert, in dem es ein stärkeres Interesse überhaupt an der Kunst gibt und die Kunstproduktion auch sehr anstieg. Und es gab viel mehr Möglichkeiten von Ausstellungen. Und auch Künstlerinnen konnten sich nun verstärkt an Ausstellungen beteiligen. Private Malschulen und Ateliers boten Künstlerinnen oder anderer Künstlerinnen boten Frauen die Möglichkeit einer Ausbildung. Der Privatunterricht blieb jedoch kostenintensiv und setzte voraus, dass die Eltern oder Familien der Künstlerinnen diesen finanzieren konnten. Die Künstlerinnen kamen daher meist aus höheren bürgerlichen Kreisen. Ihre Werke beschrieb die Presse oft als anmutig oder lieblich oder reizend. Solche Begriffe dienten auch dazu, Werke von Frauen als nett, aber unbedeutsam zu klassifizieren. Oft zu Recht. Aber es gab auch eine Reihe von Malweibern, das ist ein selbstgewählter Begriff, wie zum Beispiel Paula Becker-Modersohn, Ottilie Rheiländer, Clara Rilke-Westhoff. Alles tolle Künstlerinnen, anfangs aber auch wieder eher bekannt geworden durch ihre Ehemänner. Zum Beispiel Paula Becker-Modersohn war mit Otto Modersohn liiert. Oder Clara Rilke-Westhoff mit Rainer Maria Rilke. Und heute hätte Yoko Ono ohne die Ehe mit John Lennon so große Bedeutung erlangt? Frida Kahlo ohne ihre Verbindung zum berühmten mexikanischen Maler Diego Rivera, der aufgrund seiner riesigen politisch-revolutionären Wandbilder bereits weltberühmt war? In Deutschland wurden 1919 die Frauen den Männern per Gesetz gleichgestellt. In der Folge ließen auch die deutschen Kunstakademien Frauen zum Kunststudium zu. Liebe Freunde, ich möchte keine historische Abhandlung entwerfen, deshalb lasse ich die Entwicklung in der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus doch jetzt mal aus. Stellen wir nur fest, seit sehr, sehr langer Zeit sind die Frauen in ihren Möglichkeiten, sich als Künstlerin zu etablieren, den Männern gleichgestellt. Ihre historische Benachteiligung kann also nicht herangezogen werden, um folgende Aussage zu erklären. Zitat: Wo immer ich berühmter und eigentlicher Kunst begegnete, stammte sie von Männern. Und wo immer ich auf Ergebnisse künstlerischer Betätigung von Frauen traf, handelte es sich um Dinge, denen kein besonderer Wert beigemessen wurde und die die Menschheit nicht gerade erschütterten. Zitat Ende. Nun, dieser Spruch stammt nicht von mir, sondern von einer Künstlerin namens Gisela Breitling. Wenn wir uns die Kunstgeschichte ab 1900 ansehen, den Impressionismus, den Expressionismus, den Kubismus, den Dadaismus und so weiter, so tauchen Frauen zwar als Teilnehmer an diesen Entwicklungen auf, aber nie als Begründer, Gestalter oder Entwickler. Dies änderte sich erst mit der Emanzipationsbewegung der 60er, 70er Jahre. Ausgelöst durch die Studentenbewegung wandten sich Frauen gegen die Ungleichheit der Geschlechter in allen Bereichen. Sie forderten die soziale und ökonomische Gleichberechtigung. Dies blieb auch für die Kunst und für das Fach Kunstgeschichte nicht ohne Folgen. Wie die Feministinnen allgemein kritisierten auch die Künstlerinnen das patriarchalische System der Gesellschaft. Die Museen, Galerien, der Kunsthandel und die Akademien waren bis dahin fest in männlicher Hand. Das Ziel der neuen Frauenbewegung war zunächst, dies sichtbar zu machen, die Beteiligung und Diskriminierung der Frau. Die Künstlerinnen schreckten nicht davor zurück, sich direkt und plakativ auszudrücken, gegebenenfalls auch Gefühle zu verletzen. Sie machten das Private zum politischen Thema und es ging ihnen um die Demontage der herrschenden Männerfantasie von der Frau als Subjekt. Das war ein Zitat. Demontage der herrschenden Männerfantasien von der Frau als Objekt. Oft wählten die Künstlerinnen Materialien und Techniken, die als typisch weiblich galten, zum Beispiel aus dem Bereich der Handarbeiten. Lockenwickler, Büstenhalter, Hygieneartikel etc. dienten als Symbole der Unterdrückung der Frau. Neue radikale und ironische Inhalte sorgten für großes mediales Interesse. Die Künstlerinnen vermittelten ihre Thesen weniger über die klassischen Kunstgattungen und Genres, vielmehr wählten sie moderne Ausdrucksmöglichkeiten wie Aktionskunst, Fotografie, Video und Installation. Diese neuen Techniken und Medien waren noch eher unbesetzt und unverbraucht. Nach und nach gelang es den Feministinnen, ein Bewusstsein für das Problem der Ungleichheit in der Gesellschaft zu schaffen. Auch die Forschung der Kunstgeschichte begann nun, sich mit den Frauen in der Kunst zu befassen, und es entstand ein neues Selbstbewusstsein bei den Künstlerinnen. In Europa hatten die Künstlerinnen der 70er Jahre mit ihrer aktionistischen oder feministischen Kunst viel bewegt. Auf dem Kunstmarkt spielten sie jedoch keine Rolle und sie fehlten in den großen Sammlungen. Erst zu Beginn der 80er Jahre gab es für einzelne Künstlerinnen eine Nachfrage. Mit der Auflösung der Frauenbewegung Ende der 70er Jahre entschärfte sich auch die Radikalität der Themen und die feministischen Tendenzen in der Kunst von Frauen. Das Anliegen der Feministin war jetzt, sich von den patriarchalischen Strukturen zu lösen. Man ging nicht länger von einer anzustrebenden Gleichheit der Geschlechter aus, sondern von ihrer Differenz. In der Folge entstanden Frauenzeitschriften, Frauengruppen, Frauenbuchläden, Künstlerinnenarchive, Galerien für Künstlerinnen und Kunstausstellungen, die sich nur mit Frauen befassten. Man versuchte, sich abzugrenzen. Dann kamen neue Themen hinzu: AIDS, ethnische Fragen, die Rolle der Kriege. Auch diese Themen wurden von den Frauen aufgegriffen. Gegen Ende der 80er Jahre war die Frauenpolitik weniger provokativ, sondern eher institutionell orientiert. Zudem wollten sich viele Künstlerinnen in ihren Arbeiten auch nicht länger nur mit sich selbst beschäftigen. Besonders die Jüngeren zeigten weniger Interesse an frauenspezifischen Zusammenhängen, vielleicht auch, weil dies einem Verkauf nicht gerade förderlich war. Denn wie anfangs gesagt, meist kaufen Männer die Kunst.
Wir haben heute das wirklich sehr interessante Thema Frauen in der Kunst. Bernd, sind wir da so ein bisschen etwas wie der Vorreiter oder wird sich in den Medien auch mit dieser Thematik beschäftigt? Frauen als Kunstschaffende, beschäftigen sich auch Galerien mit dieser Thematik und vielleicht auch Künstler und Künstlerinnen selbst? Oder ist das eigentlich ein Thema, was so in der großen, weiten Kunstwelt gar nicht so sehr behandelt und beachtet wird?
Puh, schwierige Frage. Also, wie gesagt, es geht ja um diese Institution. Ich denke mal, da ist eine ganze Menge noch zu tun. Wir haben gehört, dass sich das schon sehr verbessert hat. Das ist natürlich auch ein Kampf um Töpfe, nicht? Fördergelder, Kunst im öffentlichen Raum zum Beispiel. Da finden richtige Verteilungskämpfe statt. Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Herabsetzung noch gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als meine Galerie hatte, eine kleine Galerie, so, und dann hat mich das überhaupt nicht interessiert, ob das ein Mann oder eine Frau war, sondern das ging einfach um die Werke und ob ich die gut fand oder ob ich die nicht gut fand. Die Zusammenarbeit war mit Frauen manchmal leichter, das muss man allerdings sagen.
Ist der Mann als Künstler ein bisschen komplizierter als die Frau als Künstlerin?
Ja, das hat mit dem eigenen Anspruch desjenigen zu tun.
Sind wir wieder beim Größenwahn, ne, den wir zu Beginn der Sendung schon mal
kurz haben? Gar nicht Größenwahn, aber zum Beispiel, wenn man jetzt etwas nicht gut findet oder das dem Künstler auch sagt oder kritisiert, dann sind Frauen da offener und Männer blocken sofort ab, nicht, und zeigen Abwehrreaktionen oder so Alpha-Tier-Verhalten. Das ist sicherlich so. Aber wie gesagt, es geht ja um die Kunst heute, dass man sich eben, die Frauen können sich auch nicht mehr berufen, wir sind unterdrückt worden oder wie auch immer und wir konnten ja nicht, das ist alles lange vorbei, nicht? Also sie haben eigentlich heute die gleichen Möglichkeiten, sie sind sogar erheblich besser vernetzt, glaube ich. Das heißt also, wenn es jetzt Galerien gibt, die sich zum Beispiel um diese Frauenkunst besonders kümmern oder so, dann sind die Arbeiten wirkungsvoller als, also für Männer gibt es das nicht, wüsste ich nicht. Ich glaube, darauf kann man sich dann nicht mehr zurückrufen. Das ist alles eine Frage der Verteilung und auch des Einkommens, was man erzielen kann. Da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
Okay, wir haben 15.33 Minuten, machen nochmal eine kurze Pause, sind wie gewohnt gleich zurück. Ja, eine ganze Menge haben wir schon dazu erfahren, wie es ist für eine Frau in der Kunst tätig zu sein, aber ein bisschen was fehlt uns vielleicht auch noch an Informationen, aber Bernd, du hast uns ja auch noch etwas anzubieten.
Ja, und zwar sprechen wir mal kurz über die Einkommenssituation. Die stellt sich ja für die Künstler im Allgemeinen sehr schwierig dar. Und die meisten sind immer auf zusätzliche Einnahmen aus Nebenjobs angewiesen. Eine Studie des BBK, das ist also der Bund der Bund Bildender Künstler, der hat Statistiken rausgebracht, die dann auch von Statistiken der Künstlersozialkasse belegt werden. Und diese zeigen, dass die kunstschaffenden Frauen ein geringeres Jahreseinkommen haben als die Männer. Für Künstlerinnen ist es noch schwieriger, weil sie aus dem Verkauf von Kunstwerken im Durchschnitt auch weniger Erlös erzielen. Zu der finanziellen Beschränkung kommt auch noch eine Mehrfachbelastung durch die Familie hinzu. Die alte Rollenverteilung greift ja nach wie vor, nur führt sie jetzt eher zu einer Doppelbelastung. Auf der einen Seite der Beruf, in unserem Falle die Kunst, auf der anderen Seite die Verpflichtung gegenüber der Familie und den Kindern. Viele Künstlerinnen haben das Gefühl, keiner Aufgabe gerecht werden zu können. Nun kann man sagen, naja, das betrifft ja eigentlich auch die anderen Frauen, ne, die nicht Künstler sind. Aber ich denke mal, für die Künstlerin selbst ist es noch etwas anderes, denn wenn sie auch ihre Souveränität verlieren, sie sind ja nicht souverän und das ist keine gute Voraussetzung, wenn man jetzt Kunst schaffen will. Der Kunstmarkt verlangt ja von Künstlern und Künstlerinnen ständige Präsenz vor Ort. Wer Erfolg haben will, muss sich engagieren. Er muss Kontakte oder sie muss Kontakte mit Galeristen und Sammlern knüpfen. Und man muss ein Werbefachmann in eigener Sache sein. Künstler müssen sich und ihre Kunst vermarkten. Schüchterne Menschen haben dabei keine Chancen, egal ob männlich oder weiblich. Und da möchte ich noch hinzufügen, Frauen sehen oft nicht, dass sie sich vermarkten müssen. Da setzt das Problem schon vorher an, also bei der Erkenntnisstufe, wenn man so will. Man weicht dann aus, denn diese Vermarktung setzt einen hohen zeitlichen Einsatz und viel Ehrgeiz voraus, den Künstlerinnen mit Familie nur schwer erbringen können. Nun kann man sagen, wie ist das mit Künstlerinnen ohne Familie? Für die ist es aber auch oft schwer, seltsamerweise. Aber gerade die Künstlerinnen mit Familie fühlen sich vor die Wahl gestellt, zumal der Beginn der Karriere ja oftmals mit der Zeit der Familiengründung, in die Zeit der Familiengründung fällt. Die größte Gruppe unter den Künstlerinnen waren 1987, darauf beziehe ich mich jetzt mal, schon eine Weile her, die Alleinlebenden. Die aktuelle Umfrage aus dem Jahre 2008 ergab, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler heute mit einem Partner zusammenleben, also nicht alleine, und sofern sie jung sind, meist ohne Kinder. Ich zitiere hier mal. Eine Künstlerin sagt, es ist sehr günstig, wenn Künstlerinnen einen gut verdienenden Mann kennenlernen und heiraten. Er kann sie in seinem Umkreis auch fördern und sie kann in Ruhe ihre Kunst weiterentwickeln. Ich kenne alleinerziehende junge Künstlerinnen, die in schrecklichen Verhältnissen leben. Man muss sich die Kunst leisten können. Zitat Ende. Noch etwas fällt auf. Während Männer eher in den Bereichen der Bildhauerei oder der Kunst im öffentlichen Raum arbeiten, wo es also Investmentgeld gibt, überwiegen die Frauen im Bereich der Installation und auch der Videokunst. Ich denke, auch dies erklärt, warum Frauen in der Kunst weniger verdienen. Es gibt heute viel mehr Galeristinnen und es werden immer mehr Werke von Künstlerinnen ausgestellt. Kunstpreise erhalten sie meistens noch nicht. Aber wenn wir uns mal das Karussell anschauen, wer ausstellt, hat einen Katalog. Wer einen Katalog hat, wird von der Fachwelt wahrgenommen. Wer von der Fachwelt wahrgenommen wird, hat Chancen auf Würdigung durch einen Preis. Wer einen Preis erhält, bekommt bessere Ausstellungschancen. In dem bekannten Kunstkompass, der wird ja seit 1970 aufgelegt und von dem wir am Anfang dieser Sendung sprachen, und da sprachen wir über die ersten 20 Künstlerinnen, wenn wir jetzt mal die 100 ersten nehmen, die 100 bedeutendsten und erfolgreichsten Künstler der Gegenwart, dann erreichten die Künstlerinnen erst 1990 10% der begehrten Plätze. Zuvor waren es nur 4 bis 6 Frauen. An den Kunstakademien studieren mehr als 50% Frauen. Es gibt aber nur 20,5% weibliche Lehrkräfte und 8,6% Professorinnen. Also die Frauen sind in dem Bereich einfach unterrepräsentiert, nach wie vor. Auch auf dem Kunstmarkt sind die Werke von Künstlerinnen unterrepräsentiert. Das liegt zum einen, das behaupte ich mal, an den Themen. Zum anderen daran, dass sich Kunst für viele Käufer als Kapitalanlage bewähren muss. Und eine Videoinstallation, die keinen steigenden Wert hat, ist uninteressant für einen Käufer. Man muss insgesamt wohl feststellen, die Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn mittelmäßige Künstlerinnen überall genauso häufig vertreten sind wie mittelmäßige Künstler. Nicht mittelmäßig sind auf jeden Fall die Künstlerinnen, ich nenne hier mal ein paar, Niki Sanfall, Cindy Sherman, Elvira Bach, Frida Kahlo, Gabriele Münter, Paula Becker-Modersohn, Yoko Ono, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Es fällt auf, dass diese Frauen vornehmlich Frauenporträts geschaffen haben und Porträts von sich selbst. Ich, die Frau oder mein Leben. Da drückt sich drin aus, dass sie souverän sind. So, und deshalb waren sie wahrscheinlich auch oder sind auch noch gute Künstler.
Ich finde das ganz bemerkenswert, was wir hier in den vergangenen Minuten von dir gehört und erfahren und möglicherweise auch gelernt haben, Bernd. Du hast eben so schön gesagt, die Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn mittelmäßige Künstlerinnen überall genauso häufig vertreten sind wie mittelmäßige Künstler. Aufgrund dieses Satzes gehe ich mal davon aus, dass das bislang nicht der Fall ist. Was muss denn passieren, damit wir da hinkommen? Was muss sich bewegen? Müssen sich die Galerien bewegen? Müssen sich auch die Künstlerinnen bewegen, um vielleicht zu anderen Themen zu kommen? Weil das hattest du auch angesprochen, dass ja, die Themen vielleicht manches Mal nicht so interessant sind. Was ist erforderlich, um wirklich ein bisschen mehr Gleichberechtigung auf dem Markt zu erreichen?
Ja, Gleichberechtigung auf dem Markt ist noch wieder was anderes als die Herstellung von Kunst. Also wenn wir jetzt sagen, die haben sehr schöne Frauenporträts geschaffen oder Figuren. Also nehmen wir mal Nikis an Fall, nicht, mit ihren großen Nanas, diesen dicken, bunten Frauenfiguren. So, das war etwas, was witzig ist, was in einem öffentlichen Park steht, was öffentliche Gelder, wofür öffentliche Gelder dann auch ausgegeben worden sind. Das heißt, man wird eine Marke und bleibt deshalb im Markt. Cindy Sherman, die sich ja immer selbst fotografiert und sich selbst zu einer Fotoinstallation macht, wenn wir so wollen, ist auch so eine Ausnahme. Es gibt auch immer so Ausnahmekünstlern, auch bei den Männern beispielsweise. Nicht? Nehmen wir mal Modigliani. Da kann man jetzt nicht sagen, der hat einen Ismus begründet oder so etwas, aber er ist eine wirkliche Ausnahme mit seinen langen Figuren und so weiter. So, und Cindy Sherman macht Bilder von sich selbst, so, verkleidet sich dafür, setzt sich in bestimmte Zusammenhänge rein und so weiter. Das ist auch eine Marke geworden. Das heißt, Künstler, wenn sie auf dem internationalen Markt Fuß fassen wollen, dann müssen sie, so traurig das jetzt im Moment klingt, zu einer bestimmten Marke werden. Das kann sehr blöd sein, also ich hasse Damien Hirst, alles was er macht, aber er ist halt nun mal der teuerste. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass Frauen jetzt, und das passiert ja auch schon, weggehen von so frauenspezifischen Themen. Oder jetzt anfangen zu variieren, nicht? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel mal so Ausstellungen sieht, dann denkt man, man ist irgendwie immer noch im 19. Jahrhundert. Die malen immer jetzt noch Blumen oder Stillleben, reizend, nett, lieblich, wie man das so abwertend damals sagte. Und davon muss man weg. Also ich möchte zum Beispiel auch das Bild von einer Demonstrantentruppe, die einer Polizeitruppe gegenübersteht, gemalt wie Aliens. Also ich beziehe mich jetzt auf ein Werk von Daniel Richter, mit neuen Materialien, mit Lackspray und so weiter, aggressiv. Sowas möchte ich auch mal von einer Frau sehen. Warum denn nicht? Und ich denke, nur wenn man sich auch der gesamten Gesellschaft öffnet und sie genau betrachtet und da Stellung bezieht und das bearbeitet, also nicht nur sich als Frau sondern was Gesellschaft überhaupt ist, auch politisch ist und so weiter, dann kann da auch was anderes draus erfolgen, denke ich mal.
Siehst du denn da so erste Anzeichen von nachkommenden jungen Künstlerinnen, die vielleicht genau diesen Weg, wie du ihn eben angedeutet hast, beschreiten?
Nee, das ist ja jetzt auch ganz subjektiv, was ich mir wünschen würde, mal zu sehen. Kann ich sagen, das wünsche ich mir auch von anderen Künstlern zu sehen. Also ich sehe da jetzt auch nicht eine Frauenfrage drin. Aber mir ist oft die Kunst, die Frauen machen zu brav. So, das schlicht und einfach, zu brav. Und aber das muss nicht immer sein, nicht? Also, wie gesagt, Elvira Bach, wenn du dir diese Porträts ansiehst, die also schafft oder so, da ist überhaupt nichts brav dran. nicht? Oder wenn man Paula Becker, wenn die ihre verhärmten, halb verhungerten Bauernmädchen malt, da ist auch nichts brav drin. Joko Ono ist auch nicht brav, nicht? Wenn man sich also ihre Installation anguckt und wenn sie da die Möbel zerlegt und so weiter. Also ein bisschen mehr von dieser Power und Kraft würde ich mir wünschen. Aber das ist ja vielleicht auch das rein männliche Hormon wieder.
Wir haben 15:49 Minuten. Wir kommen gleich zum Ende unserer Kunststunde, machen nochmal eine kurze Pause, sind dann in wenigen Augenblicken wieder da.